Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, wir haben uns in der Speakeasy Bar schon mehrmals zur Frankfurter Schule geäußert. Du mehr kritisch, ich eher lobend. Es ist an der Zeit, sich systematischer mit diesen Denkern auseinanderzusetzen. Dabei geht es hier im Wirtschaftspodcast um jene Texte, die sich mit dem Kapitalismus beschäftigen. Sicherlich ist es auch hochinteressant, wie Herbert Marcuse den Künstlerroman analysierte oder Theodor W. Adorno sich mit Paul Valéry und Stefan George auseinandersetzte. Aber darum soll es hier nicht gehen.
Wir legen stattdessen den Fokus aufs Ökonomische, was auch nahe liegt, weil die Frankfurter Schule mal mehr, mal weniger auf den Schultern von Marx und Engels steht. Wir beginnen diese kleine Reihe mit Herbert Marcuse, der wie kein anderer der Frankfurter Schule die Protestbewegungen der 60er Jahre unterstützte und manchen als der radikalste Denker galt.
Zumindest bei jenen, die unter Radikalität Engagement und Aktivismus verstanden, während Horkheimer und Adorno die Radikalität vor allem in der theoretischen Negation suchten. Marcuse negiert auch und kreiert das Schlagwort die große Weigerung, was jedoch mit Revolution und konkreter Politik bei ihm verknüpft ist.
Werbung. Wer sich für Politik interessiert, der kommt nicht an Ihnen vorbei. Die Blätter für deutsche und internationale Politik widmen sich Monat für Monat auf 128 Seiten den großen Fragen unserer Zeit, jenseits technokratischer Sachzwänge und neoliberaler Alternativlosigkeit. Die Blätter erscheinen im Eigenverlag und sind damit redaktionell und wirtschaftlich völlig unabhängig. Jetzt könnt ihr die Blätter im Aktionspaket bestellen. Das enthält ein Print- und Digitalabo, zusätzlich das Blätter-USB-Archiv mit allen Texten seit 1956 und obendrauf gibt es noch den neuen Reader Demokratie oder Faschismus, was heute auf dem Spiel steht.
Mit einem Blätterabo sichert ihr euch informierte Lektüre sowie unabhängigen und kritischen Journalismus. Und verschenken kann man das Abo-Paket natürlich auch. Alle Infos findet ihr unter blätter.de/Weihnachten und auch in der Episodenbeschreibung.
Als Herbert Marcuse 1979 am Starnberger See starb, da marschierten inzwischen viele, die 1968 noch auf der Straße demonstriert hatten, durch die Institutionen, um diese zu reformieren. Oftmals vielleicht noch nicht mal das, ja, also die Revolution, die blieb in jedem Fall aus. Und die Neue Linke, die neben der Frankfurter Schule vor allem französischen Poststrukturalismus rezipierte, die formulierte zwar immer noch Herrschaftskritik, aber an Revolutionen in westlichen Industrienationen glaubten sie nicht. Höchstens in Entwicklungs- oder Schwellenländern, so hoffte man, sei dies möglich. Marcuse, der sich in den letzten zwei Jahrzehnten vor seinem Tod besonders auf die Randständigen, auf antirassistische und pazifistische Protestbewegungen sowie auf jene, die Fanon die Verdammten dieser Erde taufte, konzentrierte und ihnen theoretisches Futter lieferte, ging davon aus, dass es schwierig sein würde, die westlichen Arbeiter für eine Revolution zu begeistern.
Die Macht der Gewerkschaften, der Einfluss der Sozialdemokratie, der auch vor einer CDU nicht Halt machte, sorgt in den 1960er Jahren dafür, dass sich ein gewisses Wohlstandsversprechen auch für die arbeitende Klasse einlöste. Zumindest, so betonte Marcuse mitunter, sei die Annahme von Karl Marx, wonach der Arbeiter immer nur das Allernotwendigste zum Leben in einer kapitalistischen Gesellschaft erhalte, widerlegt. Das sogenannte Wirtschaftswunder, das ja nicht nur in Deutschland geschah, verbesserte die Lage der Arbeiter und Angestellten ganz erheblich. Errungenschaften wie die Fünf-Tage-Woche, die 1959 in der Steinkohleindustrie und schließlich 1967 in der Metallindustrie eingeführt wurde, gaben Zeugnis davon. Sofort leuchtete ein, dass die Menschen zwar weiter für eine Verbesserung ihrer Lage vielleicht kämpfen würden, jedoch das Risiko einer Revolution deshalb scheuen könnten, weil sie viel zu verlieren hätten.
Wer bei Herbert Marcuse nach Empfehlungen für Gewerkschaften oder Sozialdemokraten sucht, der wird wenig finden. Marcuse, der von sich sagte, er sei im Laufe der Jahre immer radikaler geworden, gerade in den 60ern, dem ging es um mehr. In seiner berühmten Schrift »Versuch über die Befreiung«, auf die wir in dieser Folge unser Augenmerk legen, wollte er 1969 kein Reformvorhaben artikulieren, sondern die herrschenden Verhältnisse umstürzen. Und da konstatiert er direkt zu Beginn ein weltweites Aufbegehren gegen den korporativen Kapitalismus. Und damit meint er den Kapitalismus und dem Staat, Großunternehmen und die organisierten Interessengruppen an einem Strang ziehen.
Gegen diesen korporativen Kapitalismus setzt Marcuse die große Weigerung. Das ist eine Formulierung, die nicht erst mit diesem Text entsteht, sondern etwas älter ist in Der eindimensionale Mensch. Das vielleicht berühmteste Buch von Marcuse, gibt es also diese Idee der großen Weigerung, dass man einfach nicht mehr mittut. Und diese große Weigerung, die nimmt, schreibt er nun in dem Text von 69, verschiedene Formen an. Er verweist beispielsweise auf Vietnam, Kuba, China, aber auch auf verschiedene Studentenproteste. Er schreibt, die Ghettobewohner in den USA mögen durchaus zur ersten Massenbasis der Revolte, wenn auch nicht der Revolution werden. Die Studentenopposition verbreitet sich sowohl in den herkömmlichen sozialistischen wie in den kapitalistischen Ländern. Man sollte dennoch die Strömungen nicht überschätzen, meint dann auch schon Marcuse, aber immerhin sei man dabei, schon hier die Vorbedingungen für den Sozialismus neu zu bestimmen. Wir werden jetzt im Folgenden immer wieder merken, dass Marcuse zum einen mit viel Verve davon spricht, dass sich gerade alles dabei ist zu verändern, und dann geht er aber doch immer so drei Zeilen später einen Schritt zurück und sagt, naja, man muss mal sehen, ob sich so denn entwickelt. Generell schwankt also Marcuse zwischen Euphorie und Pessimismus. Ich würde aber doch sagen, und du wirst mir, glaube ich, zustimmen, dass der euphorische Anteil überwiegt.
Ganz genau. Und bislang war es ja so, dass die Frankfurter Schule und auch der Marxismus vor allem analysiert haben, wie die Verhältnisse sind. Ja. Und das ist ja etwas, was wir schon bei Marx und Engels haben. Es gibt eigentlich keinen so wirklichen Hinweis darauf, wie eine andere Gesellschaft aussieht. Also ja, die Warenform soll überwunden werden oder so. Aber wie das konkret geschehen soll, wie stattdessen genau gewirtschaftet wird, das findet man nicht. Und auch der Weg dorthin wird nicht genau skizziert. Also diese Utopie, die war eigentlich noch viel zu fern. Und jetzt sagt Marcuse, damit muss Schluss sein, denn eigentlich ist jetzt so viel mehr möglich. Es gibt eine Bildungsexpansion, es gibt eine technische Entwicklung, die es tatsächlich möglich macht, die Knappheit zu überwinden und alle sinnvollen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Produktivkräfte, die sich da herausgebildet haben, die machen jetzt das Utopische möglich, aber das bestehende System, der Kapitalismus und die Staaten, ja, beide ja, quasi werden hier ausfindig gemacht, also die Mächtigen innerhalb der Staaten und diese Art und Weise zu produzieren, die stehen dieser Befreiung im Weg. Und nun beginnt dieser Versuch über die Befreiung damit, dass die Maschinen, Rohstoffe, Technologien, das Wissen und auch die Menschen befreit werden müssen. Und wir haben es hier natürlich mit einer materialistischen Kritik der Verhältnisse zu tun. Der Mensch muss nicht allein im Geist frei werden, sondern die Freiheit des Menschen beruht auf einer materiellen Grundlage, die noch in den Händen des kooperativen Kapitalismus ist.
Aber schon jetzt habe der Kapitalismus ein Stadium erreicht, bei dem Armut und Knappheit eigentlich beendet werden könnten. Das ist ja etwas, was wir auch schon bei Marx finden können, dass also Marx sagte, der Kapitalismus ist durchaus da zu begrüßen, wo er einen Fortschritt bringt. Marx war ja nicht derjenige, der sagte, wir versuchen jetzt erstmal zurückzugehen zum Feudalismus und dann errichten wir den Sozialismus. Das war ja genau nicht die Idee. Marcuse schreibt jetzt, den technischen und technologischen Kräften des fortgeschrittenen Kapitalismus und Sozialismus wohnen utopische Möglichkeiten inne und die rationale Nutzbarmachung dieser Kräfte in weltweitem Ausmaß würde in durchaus absehbarer Zukunft Armut und Knappheit beenden. Mittlerweile wissen wir allerdings, dass weder ihr rationaler Gebrauch noch, und das ist entscheidend, ihre kollektive Kontrolle durch die unmittelbaren Produzenten, die Arbeiter, an sich Herrschaft und Ausbeutung beseitigen. Ein bürokratischer Wohlfahrtsstaat wäre immer noch ein Zustand der Unterdrückung. Das ist also eine Anspielung auf den Realsozialismus sowjetischer Prägung, wo er sagt, ja, da gibt es zwar unmittelbare Produzenten jetzt in Form der Arbeiter. Er führt das dann nicht näher aus, setzt sich also jetzt nicht dezidiert mit dem Sowjetsozialismus auseinander. Aber man kann ja nicht sagen, dass dort jetzt plötzlich keine Herrschaft mehr ist und keine Ausbeutung. Also die Kontrolle durch das Kollektiv allein genügt nicht, um einen wirklichen Schritt nach vorn hin zur Befreiung zu machen.
Ja, beziehungsweise eigentlich kann man ja schon sagen, es gab ja auch im Realsozialismus einfach keine Kontrolle durchs Kollektiv. Also die normalen Erwerbstätigen waren genau wie im Kapitalismus, war die unmittelbaren Arbeiter, aber hatten eigentlich auch genau wie im Kapitalismus nicht die Entscheidungshoheit darüber, was wie produziert wird, sondern waren da eigentlich den Zwängen des Staates gewissermaßen ausgeliefert. Und Marcuse will nun ein Ende des entnervten Wettstreits, wie er es nennt, ums Überleben, und die Konkurrenz soll nicht länger nötig sein. Das ist, glaube ich, erstmal zu begrüßen, da kann man überhaupt nichts gegen haben. Und nun bringt er einen Begriff ein. Er spricht vom Nicht-Notwendigen, das ein vitales Bedürfnis wird. Und das ist vielleicht wichtig zu erklären. Er sagt, an einer Stelle benutzt er diesen Begriff, um quasi zu sagen, der Kapitalismus produziert unglaublich viele Bedürfnisse, die in Wahrheit überflüssig sind, ja, also die nicht notwendig sind, und fesselt damit den Arbeiter an den Kapitalismus, indem er permanent irgendwelche Konsummöglichkeiten schafft, die ja eigentlich total sinnlos sind, die vielleicht auch ökologisch schädlich sind, und fesselt damit den Arbeiter an diese Produktionsweise, indem er ihn in einer Art Überflussgesellschaft immer wieder neues Zeug produzieren und konsumieren lässt. Das ist quasi dieses negative Nicht-Notwendige.
Man könnte auch sagen, das Unwichtige wird da produziert.
Ja. Genau, das Sinnlose, das Schädliche. Und er hat aber auch einen positiven Begriff des Nicht-Notwendigen. Denn es gibt ja bei Marx quasi diese Idee, dass es das Reich des Notwendigen gibt und dann das Reich der Freiheit. Und der Mensch soll sich quasi dem Reich der Freiheit zuwenden, wo es nicht nur um die Notwendigkeiten geht. So. Und dem soll sich quasi der Mensch zuwenden. Anstatt also irgendwelchen Schrott zu produzieren und konsumieren, soll er doch vielmehr gucken, dass man eine Produktionsweise schafft, wo man das Notwendige gemeinsam produziert und dann aber auch ein wirkliches Reich der Freiheit hat. So. Und diese Freiheit ist nicht in der herrschenden Gesellschaft realisierbar. Und das zu erkennen, das eint für ihn die verschiedenen Protestbewegungen. Also der Kampf der Studenten in den Großstädten und der Elenden in den Slums ist verbunden durch diese Radikalität.
Radikalität ist ein Lieblingswort von Marcuse. Man findet es sehr häufig in seinen Texten und auch in den Interviews, die er gegeben hat. Das meint selbstredend etwas, das also eine völlige Umwälzung an den Tag legen will. Es geht an die Wurzel. Es geht darum, nicht einfach die Gesellschaft zu reformieren, sondern zu revolutionieren. Und das geht nur durch eine radikale Kunst, eine radikale politische Praxis etc. Der Kapitalismus ist, so seine These, obszön dort, wo er eine Überflussgesellschaft entstehen lässt, die wahnsinnig viel produziert, was nicht benötigt wird, beziehungsweise zugleich in vielen Teilen der Welt die Menschen noch immer verhungern, während andere im Überfluss leben. Eine andere Gesellschaft muss also eigentlich her. Das Problem ist aber, dass diese Gesellschaft, die da entstanden ist, aufgrund des technischen Fortschritts, aufgrund des Konsums, ist eine, in der auch zugleich sich eine Triebstruktur im Menschen ausbreitet, die grundsätzlich konterrevolutionär ist. Das klingt jetzt ein bisschen verquast, aber was damit gemeint ist, ist, dass also eine Gesellschaft, die so sehr auf den Konsum den Menschen eicht, die sagt, das ist das Nonplusultra, dass dort Leute, die in einer solchen Gesellschaft lange leben, jetzt eher nicht dazu übergehen, eine Revolution anzuzetteln. Er schreibt, die sogenannte Konsumentenökonomie und die Politik des kooperativen Kapitalismus haben eine zweite Natur der Menschen erzeugt, die sie libidinös und aggressiv an die Warenform bindet. Das Bedürfnis, technische Gebrauchsartikel, Apparate, Instrumente und Maschinen zu besitzen, zu konsumieren, zu bedienen und dauernd zu erneuern, ist zu einem in Anführungszeichen biologischen Bedürfnis im soeben definierten Sinn geworden. Die zweite Natur des Menschen widersetzt sich jeder Veränderung, welche diese Abhängigkeit der Menschen von einem immer dichter mit Handelsartikeln gefüllten Markt sprengte. Das ist eine Kritik, die uns, glaube ich, heute sehr geläufig ist, die aber heute vor allem aus der Richtung von Degrowth-Aktivisten und aus der Richtung von Klimaaktivisten kommt.
Genau, wir kennen das alle. Erinnern wir uns an einige Theoretiker wie Nico Pecht zum Beispiel, die dann auch sagen, eigentlich genau das, ja, es gibt dieses Nicht-Notwendige, und damit meint er teilweise sogar Sachen wie Küchenmaschinen, ja. Und da müssen wir quasi weg von, sondern das Reich der Freiheit beginnt doch, wo wir uns von all diesem technischen Schnickschnack verabschieden und den eigentlich nicht mehr brauchen, dem, was uns der Konsumkapitalismus hier an Bedürfnissen aufschwatzt. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem bei Marcuse, das geht ziemlich durcheinander. Ja, also einerseits kann man das genauso lesen, wie wir es jetzt gemacht haben. Andererseits sagt er aber auch Folgendes. Er sagt, die technisch ausgeklügelten Waren verschleiern jegliches Klasseninteresse. Also man hat ja auch so eine Art Warenfetisch, der verstärkt wird. Die technischen Geräte werden zu einem Spielzeug, das die in den Waren ausgedrückten Klassenverhältnisse vergessen lässt. So, das klingt jetzt vielleicht erst ein bisschen abstrakt, aber wir können es ja nochmal ganz klar machen an den Gegenständen. Also Marcuse sagt dann zum Beispiel, nicht das Auto oder der Fernseher an sich ist repressiv, also als Gebrauchswert, ja, als nützliches Ding, dass man damit Fernsehen gucken kann oder sich fortbewegen kann, sind diese Konsumgegenstände nicht ein Problem, sondern das Problem ist, das in ihnen liegende Erfordernis, Profit zu machen. Und die Waren machen den Menschen die Unterdrückung vermeintlich angenehm, was man sicherlich auch jetzt auf moderne Technologien wie Smartphones beziehen kann. Und ich glaube, es ist ein sehr großes Problem dieser Theorie, dass das hier immer wieder so durcheinander geht. Weil wenn man das ernst nimmt und sagt, das Problem sind ja gar nicht die Gebrauchswerte, also Autos oder Fernseher, das Problem sind gar nicht diese nützlichen Dinge, sondern das Problem ist, dass sie unter der Hand des Kapitals produziert werden. Dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass diese ganze Kritik am sogenannten Nicht-Notwendigen obsolet ist. Dann müsste man ja eigentlich sagen, doch, das ist vielleicht sogar auch notwendig, das sind nützliche Dinge, die zu einem guten Leben dazugehören, aber derzeit werden sie unterm Kapital geschaffen und das ist schädlich für die Menschen, weil sie, was weiß ich, die ganze Zeit besonders schnell sein müssen bei der Produktion, weil sie sich krank schuften und so weiter. So, und das geht hier immer wieder durcheinander. Haben wir es eigentlich mit Produkten zu tun, die an und für sich als Gebrauchswerte gut sind und die auch im Sozialismus produziert werden sollten und wo das Problem nur ist, dass sie im Kapitalismus produziert werden? Oder sind diese Gebrauchswerte an und für sich schon schädlich?
Beziehungsweise können wir doch auch noch fragen, ob es jetzt nur darum geht, dass diese Autos und Fernseher in kapitalistischen Verhältnissen entstehen, produziert werden, sondern es geht ja auch darum, was zum Beispiel im Fernseher gezeigt wird oder wozu Autos verwendet werden. Ist das einfach nur, um sich zu verpanzern, mit dem SUV sich abzuschirmen von der Welt, oder ist es wirklich ein gutes Fortbewegungsmittel, was das Auto ja mitunter auch sein kann? Wir können beim Smartphone ja auch sagen, es ist eine enorme technische Errungenschaft. Die meisten Leute benutzen es aber vor allem, um Handyspiele zu spielen. Und da würde ich sagen, ist genau der Punkt auch da, wo man sagen kann, ja, da wird eigentlich so ein Spielzeug dem Erwachsenen ausgehändigt und diese Spielzeugmentalität bei diesen Geräten ist ja auch immer dann zu sehen, wenn man mal sich anschaut, wie diese Geräte präsentiert werden im Silicon Valley, und dass da eigentlich, gerade weil das so als Spielzeug erscheint, alle anderen Fragen sich nicht mehr stellen. Das beginnt bei der Produktionsweise des Smartphones und geht dann aber auch dazu über, dass man sich fragt, wer bin ich eigentlich als Mensch, wenn ich die größte Zeit damit meines Lebens verbringe, irgendwelche bekloppten Spiele zu spielen.
Dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Nur ich glaube, das geht ja quasi dann immer durcheinander. Weil dann müsste man eigentlich sagen, diese Gebrauchsgegenstände sind nicht per se gut oder schlecht, aber sie können auf jeden Fall gut sein, sie können nützlich sein, aber damit sind sie dann ja auf jeden Fall nicht per se nicht notwendig. Ja? Also ja, ja. Das kann man dann ja davon nicht mehr behaupten. Und hier habe ich wirklich den Eindruck, man hat hier eigentlich so eine Kritik, der Gebrauchsgegenstände, so wie man sie bei einem Nico Pech hat, dass er sagt, man braucht doch keine Küchenmaschine, man kann ja auch einfach mit einem Schneebesen das Eiweiß steif schlagen oder so, dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dann sind wir auch viel mehr in der Sache drin oder sonst was.
Also aber so das sieht quasi. Er ja nicht so. Also er umarmt ja den technischen Fortschritt und sagt, erst durch diesen ist es möglich, dass es keine Knappheiten und keine Armut mehr gibt. Und das bedeutet ja, dass man zum Beispiel maschinell auch manche Lebensmittel herstellt und nicht alles selbst macht.
Genau. Auf der einen Seite begrüßt er den und auf der anderen Seite benutzt er die ganze Zeit so Worte wie Überflussgesellschaft. Ja, das ist ja ein Wort, das unglaublich häufig vorkommt in diesem Text. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass hier eigentlich, und das ist jetzt das, wo ich ihn mit Nico Pech doch vergleichen würde, dass hier eigentlich immer so diese Behauptung da ist, den Arbeitern geht es mittlerweile viel zu gut und deshalb. Und das ist jetzt das, was ihn wiederum von Nico Pech unterscheidet. Nico Pech sagt, man muss denen quasi diesen Konsum wegnehmen, weil es schlecht für die Umwelt ist. Und bei Marcuse besteht die Kritik drin, den Arbeitern geht's viel zu gut, die denken ja gar nicht mehr an die Revolution. Und ich glaube, dieses denen geht's viel zu gut entspricht ja wirklich nicht der Realität. Also man kann ja jetzt nicht behaupten, dass die Leute alle wie bekloppt konsumiert haben da in den 60er Jahren und ein wahnsinnig tolles, luxuriöses Leben hatten, was sie dann leider von der Revolution abgehalten hat. Das kann man ja wirklich nicht sagen.
Naja, was zumindest zu sehen ist, sind ja die Lohnanstiege in den 50er, 60er Jahren. Mhm. So starke Lohnanstiege hat es danach auch nie wieder gegeben. Und das bedeutet natürlich, dass die Arbeiter die ganze Zeit merken, dass sich ihr Leben verbessert. Das hat nichts mit einem Luxusleben zu tun, aber sie können sich von Jahr zu Jahr mehr leisten. Zum Beispiel auch den Urlaub. Und wenn es diesen Fortschritt gibt, unter dem wir jetzt gerade, wie wir gerade sehen, der stellt sich jetzt nicht mehr ein und dann ist wirklich alles, geht alles drunter und drüber. Also wenn es diesen Fortschritt aber noch gibt, dann ist natürlich die Lust darauf, das System als Ganzes in Frage zu stellen, relativ gering. Zugleich sagt aber auch Marcuse, er ist kein Fan jener Theoretiker, die sagen, ja, es muss erstmal wieder so eine richtige Katastrophe her und dann werden die Leute schon zum Sozialismus übergehen. Ich meine, der hat ja auch nun den Nationalsozialismus beobachten können und geht ja nicht davon aus, dass jetzt plötzlich, wenn es einmal wieder schlechter läuft, die Leute ein linkes Projekt verfolgen. Insofern sieht er ja auch in den 70er Jahren dann so ein Aufkommen des Faschismus und warnt davor. Also das ist ja ganz interessant, dass er das da so gar nicht festmacht. Aber wenn wir nochmal so über diese Idee von Freizeit als Kompensation sprechen, dann können wir ja doch sagen, es geht nicht darum, dass jetzt diese einzelnen technischen Geräte schlecht gefunden werden, sondern was damit gemacht wird. Und da würde ich auch einen deutlichen Unterschied machen dann zu diesen Degrowth-Leuten, weil die einfach sagen, wir brauchen weniger davon. Da wäre Marcuse wahrscheinlich gar nicht so dabei. Der sagt nur, da müsste was anderes im Fernseher laufen, um das mal ein bisschen platt auszudrücken. Was aber, glaube ich, ein Problem bei der Frankfurter Schule im Ganzen ist, und hier bei Marcuse zeigt sich das auch sehr deutlich, obwohl er der ist, der am nächsten, würde ich mal sagen, dran ist bei den Leuten auf der Straße und den Arbeitern und sowas, ist, dass man nicht mal eine klare Unterscheidung bereit ist zu machen, dass man mal eine Einkommenstabelle sich anguckt und sagt, also es gibt so ein oberes 20% bei den Einkommen, die leisten sich gerade schon das zweite Auto und den dritten Fernseher und denken noch über den siebten Urlaub nach, also die gibt es irgendwie. Und da ist so eine Überflussgesellschaft, die sich auch in gewisser Weise betäubt. Und bei anderen aber
die
kann man
aber
nicht.
Die haben übrigens auch berechtigterweise kein Interesse an einem System.
Genau.
Ne? Also
das
für
ist
die
nämlich
ist es ja total sinnvoll, dass sie das dahinter sind.
Das ist das, was dann in späteren Diskursen in den USA PMC heißt, die Professional Managerial Class. Ja, das ist etwas, was wir heute auch vorfinden. Und bei den anderen gibt es zwar auch eine Verbesserung, aber die hat nichts mit einer Überflussgesellschaft zu tun, sondern die können sich jetzt eine etwas größere Wohnung leisten, so dass das Kind ein eigenes Kinderzimmer hat. Über solche Dinge reden wir da. Und jetzt würde ich dich aber fragen, wo du das ja so etwas kritisch siehst mit dieser Diagnose, da ist eine zweite Natur entstanden durch die Konsumgesellschaft und alles. Adam Tooze hatte mal kürzlich vor in einem Vortrag gesagt, man müsste sich auch, wenn man progressive oder linke Politik verfolgt, die Frage selbst stellen, can we make the people? Und da steckt ja immer etwas Hybris drin, so nach dem Motto, wir wissen es besser, wie die Menschen auszusehen haben. Jetzt schreibt Marcuse folgendes: Soweit diese Bedürfnisse und Befriedigungen ein Leben in Knechtschaft reproduzieren, setzt eine Befreiung Veränderungen in dieser Dimension voraus, das heißt andere Triebbedürfnisse, andere Reaktionen des Körpers wie des Geistes. Was damit gemeint ist, also wenn man eine Revolution will, also wenn man eine andere Gesellschaft aufbauen will, eine sozialistische beispielsweise, benötigt man andere Menschen dafür. Und jetzt klingt das immer für Leute direkt so, oh Gott, das ist aber jetzt, wie George Orwell sich das ausgemalt hat und uns aufgeschrieben hat. Aber in der Realität ist es ja so, dass der Kapitalismus und dann auch nochmal in seiner neoliberalen Ausprägung Subjekte geformt hat. Und heute, wir haben es ja selbst in unserem Influencer-Buch sehr ausführlich diskutiert und kritisiert, gibt es eben auch gewisse Subjektivitäten, die herausgebildet werden, dass jeder plötzlich glaubt, er kann es schaffen und kann Selfmade-Millionär werden. Oder denken wir an dieses so beliebte Spiel Roblox, diese Spielplattform, auf der fast jeder mal war, der 10, 11, 12 Jahre alt ist und dort schon lernt, früh Unternehmer zu werden. Also ist doch eigentlich diese Kritik, die Marcuse ja artikuliert, sehr zeitgemäß und richtig.
Naja, ich würde es mal so beantworten. Also wir haben jetzt ja gesehen, dass es so ein wenig durcheinander geht. Also auf der einen Seite sagt er, da ist die Überflussgesellschaft, die produziert ganz viele Produkte, die braucht es eigentlich nicht. Und jetzt haben wir ja im Nachhinein festgestellt, naja, vielleicht braucht es die auch doch. Ich bin ja kein Freund des Autos, aber ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, was weiß ich, das Modell Auto kann man ja auch anders benutzen. So, was weiß ich, Carsharing oder sonst was, kann zum Beispiel auch im Sozialismus, kann es noch eine Notwendigkeit von solchen Autos geben. So, oder Fernseher beispielsweise, die braucht es sicherlich auch in einem guten Sozialismus, sondern da sollten dann nur klügere Sachen laufen. Aber eigentlich ist das auch per se nichts Schlechtes. So, und da würde ich definitiv zustimmen. Man braucht beispielsweise dann ein neues Bewusstsein bei den Menschen, dass sie zum Beispiel vielleicht einsehen, man braucht nicht jeder ein eigenes Auto, aber es kann trotzdem das Auto ein sinnvoller Nutzgegenstand sein für bestimmte Zwecke in einer modernen Stadt. Nur vielleicht braucht ja nicht jeder ein eigenes, sondern man hat Carsharing, also es wird einfach anders genutzt als vorher. Oder zum Beispiel im Fernsehen läuft was anderes. Aber dann ist das ja keine Kritik mehr an Überflussgesellschaft und an dem, was da produziert wird, sondern nur daran, wie es benutzt wird. Und diese beiden Sachen, finde ich, die gehen hier halt ziemlich stark durcheinander.
Gut, aber was ist mit der zweiten Natur des Menschen, die jetzt durch den Kapitalismus entstanden ist, die kritisiert wird und er dann sagt, wir brauchen da eine andere Seinsweise, die zum Beispiel bedeutet, andere Triebbedürfnisse, andere Reaktionen des Körpers wie des Geistes. Also worum es hier ja wirklich auch geht, ist sowas wie Ernährung, Sexualität. Dass das auch überformt ist oder verformt ist durch kapitalistische Verhältnisse. Und da müsste was anderes eigentlich her, wenn man das revolutionäre Potenzial ausschöpfen möchte.
Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube generell, dass der Mensch sich seine Natur beständig neu schafft und dass es deshalb auch nichts Autoritäres hat zu sagen, man braucht in gewisser Form einen anderen Menschen, sondern der Mensch bildet sich immer neu, bildet immer neue Bedürfnisse aus. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, da sollte man kritischere Menschen schaffen, die ihre Bedürfnisse reflektieren, vielleicht auch neue Bedürfnisse entwickeln, vielleicht ganz anders wieder Erfahrungen machen können. Aber hier geht mir das zu sehr in die Richtung, dass da so generell der Konsum problematisiert wird. Also dass man, er sagt ja wirklich quasi, es soll das Nicht-Notwendige soll quasi zum Ziel werden. Also dass man auf der einen Seite das Notwendige produziert und dann geht es ins Reich der Freiheit, wo es also nicht mehr um die Produktion geht und dort bilden sich dann diese ganzen neuen Bedürfnisse. Und ich würde schon sagen, auch im Sozialismus werden viele Produkte, die heutzutage hergestellt werden, weiterhin produziert. Die gehören dann auch zu einem neuen Reich der Notwendigkeit vielleicht. Weil ansonsten stellt sich ja die Frage, was ist wirklich notwendig? Was ist denn ganz unbedingt notwendig zu produzieren? Das ändert sich doch permanent mit den Produktivkräften und allem.
Hätte da, glaube ich, nichts dagegen, was du jetzt da gerade sagst.
Also gut, dann sehe ich gar keine Möglichkeit, das objektiv auseinanderzuhalten. Oder zumindest finde ich hier keinen Hinweis von ihm, wie man das machen sollte. Was ist jetzt eigentlich, ein deformierter Wunsch, der einem vom bösen Kapitalismus aufgezwungen wird und was nicht? Das sehe ich hier gar nicht sinnvoll auseinandergehalten.
Naja, aber du würdest doch schon sagen, dass gewisse Ausprägungen des Kapitalismus sich in der wahren Welt zeigen und in den Kulturproduktionen. Also dass die großen Highlights der Unterhaltung darin bestehen, dass sich entweder Stefan Raab in einem Ring verprügeln lässt oder der alte Mike Tyson von einem Influencer verprügelt wird. Dass das die kulturellen Errungenschaften des Jahres 2024 sind und dass man danach sich noch mit billigem Glühwein besaufen kann. Dass das jetzt nicht das Leben ist, das die Triebe befreit und das Herz höher springen lässt, sondern dass man sich damit irgendwie abtötet und am Montag geht man wieder zur Arbeit.
Klar, das ist gewissermaßen ein Problem, aber...
Ja, das ist ein großes Problem.
Es ist ein ziemlich großes Problem, aber jetzt, also wir können ja zum Beispiel mal die Frage stellen, was ist denn notwendig und was ist nicht notwendig? So, also man kann zum Beispiel sagen, ein Smartphone ist nicht in einem engeren Sinne notwendig zum Leben. Ja, also man kann gut ohne leben, de facto. Und wahrscheinlich, so wie es heutzutage genutzt wird, wäre es für die meisten Menschen besser, sie würden ohne leben. Und dennoch kann ich sagen, in meinem Sozialismus sollte es das weiterhin geben. Das ist für mich notwendig. Das ist nicht einfach nur ein Produkt, womit der Kapitalismus uns eine zweite Natur aufzwingt und uns deformiert, sondern das ist etwas, was nützlich ist und was es weiterhin geben sollte und was zu meinem Reich der Notwendigkeit auf jeden Fall dazugehört.
Ja, aber wir wissen ja, dass dieses Smartphone nicht einfach nur ein Gerät ist, sondern das besteht aus Inhalten, die dort abgerufen werden können. Und diese Inhalte, zum Beispiel der sozialen Medien, sind dadurch bestimmt, dass die Aufmerksamkeitsökonomie so aussieht, dass möglichst viele Leute sehr lange dort bleiben sollen. Und das funktioniert, indem man genau nicht andere Triebbedürfnisse entstehen lässt, nicht andere Reaktionen des Körpers und des Geistes hervorruft, sondern genau die Triebbedürfnisse und Reaktionen manifestiert, die schon da sind. Das heißt, man zeigt so, ja, pornografische Inhalte beziehungsweise softpornografische Inhalte und andere Aufreger, die entweder Hass schüren oder in so einen Kitsch verfallen, oh wie niedlich. Das ist ja so die Temperatur, die verschiedenen Temperaturen, auf denen man diese Sachen verfolgt. Und daran kann man ja genau gerade sehen, dass das Smartphone an sich nicht das Problem ist, aber doch die Art der Verwendung im Kapitalismus.
Genau, aber jetzt ist dann ist wirklich die Frage.
Also eine neue Sensibilität will er. Und die wird ja zum Beispiel auch durch die Kunst erreicht. Er richtet sich ja auch an die Künstler. Er will also eine Kunst gegen die bürgerliche Moral. Er ist durchaus für neue Musik und neue Mode zu haben.
Gut, genau. Und dann verwandelt sich das Ganze halt von einer Kritik der Produktionsverhältnisse in eine Kulturkritik, was vollkommen okay ist. Wir haben auch schon genug Kulturkritik getrieben, auch hier im Podcast oder in unserem Influencer-Buch. Aber dann sollte man halt aufhören, so zu tun, als ginge es in dem Moment einem gerade wirklich um die Produktionsverhältnisse.
Nee, es geht um beides. Also er sagt, es nutzt nichts, wenn ich die Produktionsverhältnisse jetzt ändere. Also nehmen wir mal an, alle Menschen würden ab sofort 20 Stunden mehr Freizeit bekommen. Einfach so. Alles würde gleich bleiben, Gehalt bleibt gleich, 20 Stunden mehr. Wenn dann mit dieser Freizeit nur am Ende Trash-TV geschaut wird, auf dem Handy gespielt wird und dann geht man vielleicht noch durch eine Einkaufszone unmotiviert, dann ist es sinnlos, dass man mehr Zeit hat und es ist auch sinnlos, dann für irgendetwas noch zu kämpfen, wenn man einfach nur dann so eine Zombie-Gesellschaft hat. Und das ist etwas, wo er sagt, wenn wir diese Produktionsverhältnisse ändern, brauchen wir für die neue Freizeit, die entsteht, die also quantitativ entsteht in einem Mehr, auch ein qualitatives Mehr an Freizeit, was einfach bedeutet, Menschen sollen etwas anderes noch tun, als das, was der Kapitalismus ihnen anbietet. Und das ist ja jetzt auch gar nicht ein Vorwurf von mir an den Leuten nur, die das konsumieren, sondern das Angebot ist ja einfach, man braucht ja nur mal in eine Großstadt zu gehen, ja, am Samstag, du hast frei, dann geh doch in die Stadt, kauf irgendetwas, Ist irgendetwas Ungesundes und fahr wieder nach Hause. Es werden ja kaum Angebote andere gemacht. Und wenn sie da sind, dann werden sie gerade eingestellt, wie wir sehen. Also kostenlose Museumsbesuche und sowas in Berlin fallen dann plötzlich weg. Und dann ist das etwas, was das System hervorbringt. Und dagegen stellt er sich.
Ja, dagegen habe ich ja nichts. Also wie gesagt, also dass man quasi einen neuen Menschen in vielerlei Hinsicht quasi schaffen muss für eine neue Produktionsweise, da bin ich auf jeden Fall erstmal für zu haben.
Er lobt jedenfalls auch die Fantasie, die für ihn kein Widerspruch zum Verstand ist. Er will neue Lebensweisen. Drogen können übrigens bei Marcuse auch eine Revolution der Wahrnehmungsweise sein, aber er sagt auch ganz klar, dass dieses psychedelische Suchen zu einem Wahrheitskern führen kann. Es wird jedoch verfälscht, schreibt er, wenn der Rausch nicht nur zeitweilig von Vernunft und Rationalität des etablierten Systems entbindet, sondern auch von jener anderen Rationalität, die das etablierte System verändern soll. Wenn die Sinnlichkeit nicht nur von den Erfordernissen der bestehenden Ordnung befreit wird, sondern auch von jenen der Befreiung, absichtlich nicht engagiert, erzeugt dieser Rückzug seine künstlichen Paradiese innerhalb der Gesellschaft, die er hinter sich ließ. Und das ist ja sehr hellsichtig. Wenn wir uns heute Drogenkultur ansehen, dann ist das so, dass man sich aus der Gesellschaft mit den Drogen hinaus katapultiert, aber man bleibt zugleich in der Gesellschaft drin und stellt die Gesellschaft nicht mehr in Frage.
Ja, und bei bestimmten linken Subkulturen, würde ich sagen, sieht man durchaus, dass die Leute nicht nur Drogen konsumieren und dann die Gesellschaft nicht mehr in Frage stellen, sondern dass sie die dann sogar ziemlich heftig affirmieren.
Ja,
ja. Man hat jedenfalls generell so eine Gefahr einer gegenkulturellen Revolution später auf den Punkt gebracht, gesehen durch Peter Sloterdijk. Der hat ja gesagt, alle Wege von 68 führen in den Supermarkt. Und das stimmt sicherlich, weil wenn dann am Ende eigentlich nur noch so eine kulturalistische Betrachtungsweise übrig bleibt und man eigentlich auch nur noch in der Kultur irgendwie so ein Revoluzertum betreibt, aber dann doch eher zu faul wird, ganz klassisch Kritik der politischen Ökonomie zu treiben, dann hat man ja auch eigentlich gar kein Problem mehr mit der Welt. Mhm. Und interessant ist jetzt, dass man hier in diesem eigentlicher marxistischen Befreiungstraktat auch Einlassungen zur Rolle der Kunst findet. Und zwar schreibt Marcuse dann, das Aufkommen der zeitgenössischen Kunst bedeutet mehr als das traditionelle Ersetzen eines Stils durch einen anderen. Nicht gegenständliche, abstrakte Malerei und Skulptur, Bewusstseinsstrom und formalistische Literatur, 12-Ton-Kompositionen, Blues und Jazz lösen vielmehr die alte Wahrnehmungsstruktur auf, um Platz zu schaffen. Wofür? Der neue Gegenstand der Kunst ist noch nicht gegeben, aber der herkömmliche ist unmöglich, falsch geworden. Und da beharrt Marcuse gewissermaßen auf der radikalen Autonomie der Kunst. Und es geht ihm jetzt nicht um politische Kunst im Sinne der engagierten Kunst, die sich mit Politik oder Unrecht ganz explizit auseinandersetzt.
Aber du siehst, er erwähnt Jazz und Blues, also ja. Setzt sich damit auch von Adorno ab, der das ja bekanntermaßen etwas anders sah. Er schreibt dann auch,
stampft die Jazzmaschine.
Kunst bleibt der revolutionären Praxis fremd. Kraft der Verpflichtung des Künstlers zur Form. Form als die eigene Realität der Kunst, als die Sache selbst. Das heißt jetzt hier, indem die Kunst an der Form arbeitet, ist sie politisch, weil sie neue Wahrnehmungsweisen für den neuen Menschen entwickelt. Kunst ist aber dadurch nicht praktisch revolutionär, sondern sie revolutioniert die Sehweise.
Ganz kurz nur.
Ja.
Das ist jetzt aber natürlich interessant. Also ich meine, wir haben ja eben schon gesehen, er sagt, ja, die Drogen, die können auch die Sichtweise revolutionieren, aber sie können auch dazu führen, dass nichts passiert.
Ja.
Und das sind dann wirklich immer so Abhandlungen, bei denen ich mich frage, ja, was lerne ich denn gerade? Ich lerne, ja, eine neue Art und Weise der Kunstsprache, mit der kann ich alles neu sehen, kann ich aber auch nicht. Ich kann Drogen nehmen und ich kann die Sachen anders sehen oder ich kann es auch nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, ja, und nu, was habe ich denn jetzt gelernt?
Naja, was erstmal du gelernt hast, ist, dass es bei der Kunst auf die Form ankommt und dass diese gesprengt wird und dass es also nicht primär bei Marcuse darum geht, jetzt politische Kunst zu machen, Agitprop-Theater zu machen, also eine Kunst zu machen, die jetzt zum Beispiel auf Missstände direkt abzielt und diese versucht auf der Bühne darzustellen. Das klassische Beispiel wäre jetzt die Verstrickung des Vatikan in die Nazi-Herrschaft, dargestellt in der Stellvertreter von Rolf Hochhuth. Das wäre jetzt etwas, was die Frankfurter Schule nicht toll findet, weil die dann sagt, ja, das reproduziert eigentlich nur das, was ohnehin vorhanden ist. Und es ist auch so, dass die Kunst, wo sie Illusionen schafft, eigentlich immer paktiert mit dem bestehenden System. Er sagt, die illusionäre Kunst nahm die etablierten Besitzvorstellungen naiv in ihre Darstellungsformen auf. Sie bezweifelte keineswegs die Dinglichkeit der Welt als dem Menschen unterworfen. Ich gebe jetzt zu, dass ich ja durchaus die abstrakte Kunst schätze, aber jetzt auch die gegenständliche Kunst nicht deshalb verwerfen möchte, weil dort die Dinglichkeit der Welt, die der Mensch sich unterwirft, irgendwie dargestellt wird oder mir als Illusion verkauft wird. Also ich würde sagen, dass wann immer man Kunst begegnet, man immer das Spiel hat zwischen Realität und Illusion. Und dass man ja am Ende doch auch nur den gemalten Apfel sieht und nicht den Apfel. Ja, und er zielt aber dann sehr stark darauf ab, dass also diese abstrakte Kunst ja eigentlich das Sehen befreit. Zugleich können wir ja auch sehen, und das ist ja etwas, was ihm auch schon begegnet zu der Zeit, und das, davon schreibt er ja auch ein paar Zeilen, dass diese abstrakten Gemälde heute am Kunstmarkt Rekordpreise erzielen.
Ja, und das ist ein Problem, das Marcuse durchaus schon sieht. Aber er sagt dann eben, dass indem der Künstler eine Form geschaffen hat, die nicht die Wirklichkeit ist, dass er damit der Realität trotze und damit auch dem Status quo, bemängelt dann andererseits die Protestlieder, die zwar die Kultur entsublimieren, aber dann einfach nur in der Negation gefangen bleiben, weil es in ihnen keinen Verfremdungseffekt gibt und folglich wird die Wirklichkeit nur dupliziert und dann ändert das eigentlich in Wahrheit auch nichts. Und jetzt wäre für mich wirklich quasi diese Frage, gut, wir haben jetzt die Kultur, die... Oder ich sag mal so, in den Drogen, da hat er jetzt gesagt, ja, die können eine neue Betrachtungsweise hervorbringen, aber sie können die Leute auch apathisch und blöd machen und dann sind sie doch eigentlich schlecht. Bei der abstrakten Kunst eigentlich genau dasselbe. Also er sagt, also diese ganz konkrete Kunst, die auf Missstände hinweist, die ist sowieso doof, weil die reproduziert ja nur das Bestehende. Die abstrakte Kunst hingegen, die kann ja eine neue Sichtweise schaffen auf die Welt. Und dann merkt er eigentlich selbst schon, auch während er lebt, ach nee, tut es ja eigentlich auch nicht. Eigentlich wird es auch nur sofort integriert in den Kapitalismus und dient dazu, dass Reiche beispielsweise das als Spekulationsobjekt benutzen können. Und das sind wirklich dann diese Sachen, die mir immer wieder bei der kritischen Theorie so aufstoßen, dass man einfach sich denkt, ja, kann man alles so und so sehen. Aber wo ist die Erkenntnis? Also ich würde zum Beispiel behaupten, also ich würde jetzt wirklich mal eine Gegenthese aufstellen, ich glaube, schlechte Kunst, die eine richtige Erkenntnis vermittelt, ist für politische Praxis relevanter als Kunst, die vielleicht eine neue Form findet und damit angeblich dem Status quo trotzt, die aber zum Beispiel keiner rezipiert, der halbwegs normal drauf ist. Da bin ich felsenfest überzeugt von. Also ich glaube, das Problem ist zum Beispiel an engagierter Kunst nicht, dass sie nur das Bestehende reproduziert und deshalb wird damit da nicht drüber hinausgewiesen oder irgendwie sowas. An sowas glaube ich gar nicht, sondern ich glaube, das Problem solcher Kunst ist oftmals, dass einfach nur einzelne Missstände gezeigt werden, ohne dass das System dahinter offengelegt wird. Aber ich würde beispielsweise sagen, wenn man Kunst schafft, die Missstände zeigt und dann in einer sehr didaktischen Form auch begreifbar macht, warum die Welt so ist und was da der Funktionszusammenhang dahinter ist, dann schafft diese Kunst für die politische Praxis mehr als die Kunst, die kritische Theorie immer wieder lobt und wo die sagen, das ist unser Kunst- und Kulturideal. Da bin ich ganz fest überzeugt von.
Das würde dann bedeuten, zum Beispiel der Hollywood-Film, der konventionell gedreht ist, der jetzt nicht schlecht ist, aber der konventionell gedreht ist, der aber zum Beispiel wie in Margin Call kapitalistische Verhältnisse erklärt, ist ein Film, bei dem du sagen würdest, der bewirkt mehr als das abstrakte Gemälde, das aufgrund der Monotonie ein Nicht-Einverstanden-Sein mit der Dinglichkeit der Welt ausdrückt. So ja, habe ich also dich richtig verstanden. Und das würde ich auch erstmal so unterschreiben, dass das so ist, ja.
Ja, und also das ist wirklich eines meiner größten Probleme, glaube ich, immer mit diesen Kulturbetrachtungen. Also dass man, habe ich immer so den Eindruck, eigentlich das eigene Geschmäcklerische, nämlich dass man diese Kunst besser findet, und ich würde sagen, die ist auch oft besser. Ja, also es gibt sicherlich viel Kunst, die einen Adorno geschätzt hat, und die ist in ihrer Formsprache interessanter als das, was Hollywood oder so hervorbringt. Und wahrscheinlich würde in meinem Sozialismus, wo man den vielseitig gebildeten Menschen hat, würde solche Kunst vielleicht dann auch stärker rezipiert werden. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber dass man dann immer versucht, sich das in so eine gleich noch zurechtzulügen, dass es deshalb auch die viel politisch bedeutsamere Kunst ist, daran glaube ich einfach nicht.
Es ist natürlich jetzt so eine Sache, dass wir nicht richtig messen können. Also erstmal kann man feststellen, dass ein Mainstream-Film, der von vielen gesehen wird, wahrscheinlich eine größere Wirksamkeit ausübt als eine Performance, die nur 5 Leute gesehen haben. Das ist erst einmal klar. Aber wenn wir jetzt beispielsweise sehen, war Brecht derjenige, der mehr bewirkt hat bei den Menschen, oder war es Beckett, dann wird diese Frage schon schwer zu beantworten sein, weil wir das nicht messen können. Wir können jetzt gucken, Zuschauerzahlen vermutlich in etwa gleich bei Beckett und Brecht vielleicht, ja, weltweit gesehen, bestimmt da eher Beckett überlegen, aber wer hat jetzt was bewirkt? Also die Wirkungsweise von Kunst oder was sie bewirkt, das ist eh sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube allerdings, dass diese Art der Betrachtung, also dieses auf die Form abheben, durchaus hin und wieder sinnvoll sein könnte. Also ich glaube, dass wir auch ein Problem da bekommen, wo eigentlich Anträge zum Beispiel zur Kunstförderung nur noch dergestalt sind, dass man dort niederschreiben muss, welche Botschaft man dann parat hält. Und da geht es dann gar nicht mehr um formelle Fragen, dass das völlig so weggekehrt wird. Und da sehe ich auch eine, wenn man so möchte, kapitalistische Verwertung dann drin. Insofern, ja, wir werden diese Diskussion über Kunst und Markt und all das sicherlich nochmal fortsetzen. Lass uns nochmal zur Produktion zurückkehren, denn das tut Marcuse dann auch in seinem Text. Er sagt, der fantastische Ausstoß von Dingen und Dienstleistungen aller Art übersteigt jede Vorstellungskraft, aber er beschränkt und entstellt sie in der wahren Form, wodurch die kapitalistische Produktion ihre Gewalt über das menschliche Dasein erweitert. Und doch wird gerade durch die Ausbreitung dieser wahren Form die repressive gesellschaftliche Moral geschwächt, die das System stützt. Der offenkundige Widerspruch zwischen dem leichten und freien Leben einerseits und der Intensivierung des Existenzkampfes andererseits erzeugt bei der unterworfenen Bevölkerung jene sich steigernde Aggressivität. Und diese Aggressivität sieht er dann allerdings als etwas Regressives an, ja, also sie richtet sich dann gegen Minderheiten, ja, man will jetzt nicht sein Auto von irgendjemand verkratzt bekommen, deswegen soll hier mal Polizei sein und hier sollen dann mal lieber nicht alle ins Land, und wir können uns vorstellen, wie das dann ausbuchstabiert würde. Die Aggressivität deutet laut Marcuse auf falsche Bedürfnisse und ein verstümmeltes Bewusstsein hin.
Und nun sagt er, dass diese Konsumkultur eine Art Besitzverlust herstellt. Ja, also je mehr Waren es gibt, die verfügbar sind und die die Leute vielleicht auch selbst konsumieren, desto größer wird ihre Angst vor Abstieg und damit die Aggression. Und auch da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, naja, normalerweise geht ja eigentlich die Logik andersrum. Also je prekärer die Leute leben und je näher sie der Prekarisierung kommen, desto aggressiver werden sie. Also dieses Potenzial zur Aggression ist, glaube ich, immer da. Solange man zum Beispiel der Meinung ist, Minderheiten sind wesentlich anders als man selbst, das ist irgendwie ein Feind von einem. Und ich glaube zum Beispiel eher, dass Prekarisierung dazu führt, dass Leute diese Aggressiv oder dieses Potenzial der Aggressivität in eine tatsächliche Aggression oder dass sie das ausleben. Also ich meine, wie sind die Nazis an die Macht gekommen? Die sind in der Wirtschaftskrise an die Macht gekommen. Was erleben wir die letzten Jahre? Woher kommt dieser Rechtsruck? Sind die Leute fremdenfeindlicher als vor 10 Jahren? Ich glaube nicht. Ich glaube das nicht, dass sich in deren Weltbild viel geändert hat, sondern da, wo sie in die Prekarität abgleiten, gucken sie, auf wen sie spucken und treten können, was sie ansonsten in dem Moment nicht ganz so notwendig haben. Und deshalb kommt es zu dieser politischen Veränderung.
Ich würde hier auf die Studien von Wilhelm Heidmeier verweisen, der ja seit den Nullerjahren das beobachtet hat, wie sich in dem Bürgertum eine Radikalisierung ausbreitet, die durchaus auch Fremdenfeindlichkeit impliziert. Und wir haben natürlich diese Tendenzen, die du beschrieben hast, haben aber auch Leute, die Wohlstand haben und die AfD wählen und sagen, hier soll niemand an mein Auto ran und hier soll auch niemand in die Nachbarschaft ziehen, der nicht so aussieht wie ich. Also da, glaube ich, gibt es zwei Antworten drauf. Also die eine hast du gegeben, die andere würde ich geben.
Aber jetzt sind wir beim Bürgertum, ne? Also jetzt hast du ja selbst gesagt, Heidmeier untersucht das Bürgertum.
Aber er meint ja jetzt auch nicht den Arbeiter.
Diese rohe Bürgerlichkeit. Ah, okay.
Aber er meint jetzt generell, dass das System so eine Aggressivität dann hervorbringen kann. Ich würde aber sagen, es ist irgendwie noch was anderes da drin in diesem Zitat, das ich viel interessanter finde. Nämlich er sagt, also es gibt diesen offenkundigen Widerspruch zwischen dem leichten und freien Leben einerseits durch Konsum und so weiter hervorgebracht und der Intensivierung des Existenzkampfes andererseits. Also das meint ja so, dass jetzt diese kapitalistische Herrschaft doch wieder so einen Zugriff hat. In gewisser Weise haben wir diesen Widerspruch ja noch in einer anderen Weise gerade. Also man hat eigentlich den Leuten mit dem Konsum gesagt, du kannst über dich entscheiden, sein, wer du willst, was immer du möchtest. Und jetzt will man aber zugleich einen Diskurs nahelegen, du sollst dich mal bereit sein, für dein Vaterland zu opfern, du musst auch mal deinen Dienst für den Staat tun. Das ist ja auch ein Widerspruch. Dieser Widerspruch hat sich ja schon gezeigt bei den Corona-Maßnahmen, wo man dann plötzlich einen Staat hatte, der, wie Sloterdijk schrieb, die Samthandschuhe auszieht und sagt, jetzt mach mal so. Und das ist eigentlich nicht verträglich mit einer Ideologie, die sagt, was immer du willst, geh ins Geschäft, kauf es dir. Und das ist eigentlich ein interessanter Widerspruch, der heute wieder stärker da ist.
Ich würde auch zum Beispiel sagen, also heute kann man diese These viel besser machen oder diese Theorie viel besser aufstellen als damals. Aber damals war es doch gerade so, dass der Existenzkampf sich erstmal nicht für die Leute intensiviert hat, sondern dass sie ein Reallohnwachstum erlebt haben, dass sie eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, eine Verkürzung ihrer Arbeitszeiten erleben, genau zu dieser Zeit. Und deshalb finde ich es so eigenartig. Ich meine, er sagt ja selbst, der offenkundige Widerspruch zwischen dem leichten und freien Leben einerseits und der Intensivierung des Existenzkampfes andererseits. Aber da ist doch gerade diese Intensivierung des Existenzkampfes nicht, sondern durch diesen Kooperatismus wird in dieser Epoche, das ist ja wirklich gerade die menschheitsgeschichtliche Ausnahme, in der der Kapitalismus wirklich mal ganz radikal die Lebensstandards erhöht, die Arbeitszeiten gesenkt werden, die Produktivitätszuwächse immer auch den Arbeitern zugutekommen und so. Also gerade hier ist doch nicht diese Intensivierung des Existenzkampfes da. Und ich habe so ein bisschen...
Ist das Ding, und da hast du völlig recht, weil er da nicht unterscheidet. Also er schreibt hier einen Text, der so richtet sich an Deutschland, an Europa, an die USA, an die Ghettos in den USA, an die Bürgerrechtsbewegung in den USA und an die Leute, die in der sogenannten dritten Welt in den Slums wohnen. Und das hat nichts miteinander in dem Sinne zu tun, außer dass man sagen kann, ja, Kapitalismus überall irgendwie. Aber die Verhältnisse sind einfach so radikal anders, dass sich das nicht in dieser Weise miteinander verbinden kann, wie er das hier versucht. Also es ist der Versuch, alle Kräfte, die sich in irgendeiner Weise vom Kapitalismus ausgebeutet fühlen oder de facto von ihm ausgebeutet werden, miteinander zu verknüpfen. Und das hat ja ganz klar seine Grenzen.
Genau, und ich glaube, da ist es dann quasi so, man kann nicht mehr diese Verelendungstheorie aufstellen für die Leute in den reichen Zentren des Kapitalismus, sondern im Gegenteil, denen geht es immer besser. Und jetzt versucht man quasi nach anderen Gründen den Kapitalismus schlecht zu finden und dann wirft man dem Kapitalismus ausgerechnet vor, dass er durch die Produktivkraftentwicklung und durch die erhöhten Konsummöglichkeiten die Menschen an ihn bindet. Aber ich sag's ganz ehrlich, also wenn der Kapitalismus daraus bestünde, dass er permanent mehr Konsummöglichkeiten für die Menschen schafft und es denen immer materiell besser geht und sie leider Gottes dadurch immer stärker an ihn gebunden werden. Aber wenn das die Wahrheit über den Kapitalismus wäre, dann wäre ich ab heute dafür. So, das war mein letztes polemisches, kritisches Wort.
Rolex für alle.
Genau, Rolex für alle. So, jetzt sagt er jedenfalls gegen diese Herrschaft der Warenwelt, und da hat er natürlich völlig recht, opponieren gerade nicht die Arbeiter, sondern es sind kleine Gruppen, Minderheiten, wie zum Beispiel Linke, Intellektuelle oder Ökoaktivisten. Und dieser Opposition fehlt aber die Basis und gewissermaßen ist diese Opposition da schon quasi bürgerlich, zumindest der Herkunft nach häufig bürgerlich. Und der fehlt die Basis, wenn die Arbeiter sich dem nicht anschließen.
Ja, Ich will nur gerade verweisen, es gibt ein Interview, das Lars Weißbrot mit Branko Milanovic in der Zeit geführt hat. Da geht es darum, wenn wir es nochmal global uns ansehen und über die Intensivierung des Existenzkampfes reden. Die Intensivierung des Existenzkampfes lässt ja in Ländern, die sich jetzt gut entwickeln, nach, also China sowieso schon, aber viele weitere folgen jetzt gerade. Und dann sagt Milanovic, ja, irgendwie ist das doch toll, wenn alle jetzt mehr Wohlstand bekommen. Aber das Problem ist natürlich dann, dass man also gewisse Arbitragegewinne, wenn man so möchte, nicht mehr mitnehmen kann. Nämlich dann wird irgendwann der Thailand-Urlaub zu teuer, wenn dort auch das Leben, das Niveau, das Wohlstandsniveau steigt. Und das heißt dann, plötzlich ist also für den Arbeiter im Westen der Wohlstand, der sich woanders prächtig entwickelt, ein Problem. Wird dann ein Problem auch bei anderen Waren, die man aus dem Ausland konsumiert. Und dann ist es wieder ganz schwer, da eine Solidarität herzustellen, weil man plötzlich sagt, ja, denen geht es besser, aber irgendwie geht es mir dann im Verhältnis dazu wieder etwas schlechter. Was ja ein interessanter Punkt ist, ne, wie ich finde.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja gerade das, was eben diese Epoche, in der dieser Text, den wir heute besprechen, entsteht, so stark unterscheidet. Es gibt dieses Wachstum für alle. Diese internationale Konkurrenz, die ist noch viel schwächer, weil der Staat ja viel stärker das Wirtschaftsgeschehen lenkt und weil da natürlich auch noch dieser Systemgegner ist. Da ist noch der Ostblock, da ist noch der Realsozialismus, gegen den man sich behaupten will. Und da kann der Staat das sich überhaupt nicht leisten, dass er quasi das Leben seiner Bürger permanent verschlechtert. Heutzutage ist das anders. Es gibt keinen Systemgegner mehr. Es gibt eine unbändige internationale Konkurrenz. Und jetzt können die Politiker ihren deutschen Wählern beispielsweise dann so eine Kur verordnen von Lohnverzicht oder Sozialstaatsverschlechterungen oder so, weil es ja gar keine Alternative mehr dazu gibt. Und gleichzeitig profitieren Menschen vielleicht andernorts, weil dorthin dann die Produktion abwandert oder so.
Nochmal zu Marcuse zurück. Also wir sehen, er versucht hier einmal bürgerliche Revolutionäre und Ghettobewohner miteinander zu verknüpfen. Beide eint, dass sie ein radikales Bewusstsein haben. Es ist aber nicht so, dass dadurch eine breite Basis erwächst, denn die Arbeiterklasse fehlt. Er sagt, die radikale Umgestaltung eines sozialen Systems hängt immer noch von der Klasse ab, welche die menschliche Basis des Produktionsprozesses bildet. In den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern ist dies die industrielle Arbeiterklasse. Er ist also hier kein Fürsprecher, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, von so etwas wie einer Multitude, dass jetzt plötzlich so mosaiklinke Bewegungen entstehen und wir brauchen gar nicht uns so sehr mit den Arbeitern zu beschäftigen, sondern er sagt ja, das Problem ist, dass die Arbeiterklasse nicht dahinter steht.
Er hält also an der Arbeiterklasse fest, er schreibt, da sie an sich, aber nicht für sich, objektiv, aber nicht subjektiv. Die revolutionäre Klasse ist, bleibt ihre Radikalisierung an Katalysatoren außerhalb ihrer Reihen gebunden. Die Entwicklung eines radikalen politischen Bewusstseins bei den Massen ist nur denkbar, wenn und sofern die ökonomische Stabilität und der gesellschaftliche Zusammenhalt des Systems zu erschlaffen beginnen. Damit stellt er sich gegen Gewerkschaften oder auch sozialistische Parteien, die im Parlamentarismus aufgehen, die also konstruktiv mitmachen, also die quasi bei der Organisation der Klassengesellschaft und bei der Abminderung sozialer Missstände, die da versuchen, konstruktiv mitzumachen, um alles so beisammen zu halten. Und das hat schon vielleicht, könnte man sagen, ein leninistisches Moment.
Ja. Das Verhältnis zur Demokratie ist vielleicht noch wichtig, dass wir kurz darüber sprechen. Bei Marcuse ist es ja so, dass er sagt, die Demokratie bietet erstmal einen günstigen Boden, um abweichende Ideen zu entwickeln. Ist ja klar, in einem sehr autoritären Staat wird das schwierig, anderes zu publizieren als das, was die Herrschaft will. Aber er sagt auch, es gibt repressive Tendenzen in der Massendemokratie, dass so alles mit eingehegt und nivelliert wird und dann aufgelöst wird in so einem Parlamentarismus. Er sagt dann auch, wenn Demokratie Selbstregierung freier Menschen und Gerechtigkeit für alle bedeutet, dann würde die Verwirklichung der Demokratie die Abschaffung der bestehenden Pseudodemokratie voraussetzen. In der Dynamik des kooperativen Kapitalismus tendiert daher der Kampf um Demokratie dazu, antidemokratische Formen anzunehmen. Und in dem Maß, wie die demokratischen Entscheidungen auf allen Ebenen in Parlamenten getroffen werden, neigt die Opposition dazu, außerparlamentarisch zu werden. Wir haben hier eigentlich diesen Streit nochmal, den wir in den Folgen zu Wolfgang Abendroth und Johannes Agnoli ausgeführt haben, nämlich die Frage, sollte man das jetzt mit Partei, Parlament und so weiter auf den Weg bringen? Sollte man da versuchen, so ein Bündnis zu schmieden? Oder geht es hier um eine außerparlamentarische Opposition und zu dieser neigt Marcuse?
Und er ist da auch relativ radikal. Also er ist durchaus dafür, die Grenzen zur Illegalität zu übertreten. Er schreibt dann, eine Regierung werde eigentlich nur noch daran gemessen, dass das Funktionieren des Staates gewährleistet ist. Also dass beispielsweise kein Bürgerkrieg ausbricht und dass die Gesellschaft überhaupt in irgendeiner Form funktioniert. Aber die Frage, wozu sie funktioniert, ob sie zum Wohle eines großen Teils der Gesellschaft funktioniert, das wird ausgeklammert. Also das Funktionieren der Gesellschaft wird wie so ein Selbstzweck betrachtet. Und jetzt ist die Frage, wie begegnet man diesen Regierungen zum Beispiel? Und er sagt jetzt, denen Rechtsbrüche vorzuwerfen, das ist auch eher sinnlos. Also er sagt, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind keine wirksamen Argumente gegen eine Regierung, die Eigentum, Gewerbe und Handel zu Hause schützt, während sie draußen ihre zerstörerische Politik verfolgt. Und damit meint er dann beispielsweise den Vietnamkrieg der USA. Ja. Und in der Tat gibt es kein durchsetzbares Gesetz, das einer solchen konstitutionellen Regierung Legitimität und Legalität aberkennen könnte. Das aber bedeutet, dass es kein anderes durchsetzbares Gesetz gibt als dasjenige, das dem Status quo dient. Was meint das nun? Er sagt damit ganz klar, es ist nicht möglich, die bestehenden Gesetze zu nehmen und dann zum Beispiel zu sagen, ihr bösen Herrschenden, ihr begeht hier doch Völkermord oder Völkerrechtsbrüche oder so. So geht's aber nicht und man versucht quasi mit legalen Mitteln die Herrschenden loszuwerden und das, was sie tun, sondern er sagt eigentlich, man braucht einen Rechtsbruch im Namen der, wenn man so will, Gerechtigkeit und hinterfragt grundsätzlich, ob Linke sich auf geltende Rechtsnormen berufen sollten, um dann die Staaten quasi daran zu blamieren, dass sie diese nicht einhalten. Und das finde ich ist zum Beispiel ein sehr guter Teil dieses Textes. Das sieht man ja zum Beispiel ganz häufig, dass Linke aufs Völkerrecht verweisen. Ja. Die sagen dann, was weiß ich, ein Staat hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen, so geht's aber nicht. Berufen sich also auf eine Rechtskategorie. Die kritisieren den Krieg nicht deshalb, weil er objektiv falsch ist, weil er Mord produziert und Zerstörung, sondern die sagen dann, das ist rechtswidrig. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch relativ sinnlos, denn zum Beispiel dieses Recht ist ja gerade ein Recht, das die Staaten sich selbst geben. Die geben sich ein Recht bei der Frage, aus welchen Gründen darf man Zehntausende Tote produzieren und welche Waffen darf man jetzt einsetzen oder nicht. Das ist ja ein völlig absurdes Recht. Es gibt von Brecht in den Flüchtlingsgesprächen, gibt es da so eine sehr lustige Stelle, da schreibt Brecht, und dann wollen's einen humanen Krieg. Macht's Krieg, aber nicht gegen die Zivilbevölkerung. Mit Kanonen, aber nicht mit Gas. Der amerikanische Kongress hat die Rüstungsgewinne, höre ich, auf 10% begrenzt, und zwar gesetzlich. Er hätte ebenso gut die Menschenverluste im Krieg gesetzlich auf 10% beschränken können. Ja? Mhm. Also hier hat man so quasi die Kritik an dieser Absurdität, dass Staaten zwar durchaus töten dürfen, massenhaft töten dürfen, sich dabei aber ein Gesetze geben, an die sie sich dann ohnehin nicht halten und dass man als Linker bitte nicht auf diese Gesetze pochen sollte.
Ich will jetzt nicht mit dir in eine Völkerrechtsdebatte gehen. Ja. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Völkerrecht natürlich auch eine einhegende Wirkung hat. Also es stimmt natürlich in dieser Radikalität ausformuliert, dass die Staaten sich das geben und sich dann auch mal dran halten, mal nicht, wie es ihnen gerade recht ist, dass aber trotzdem damit gewisse rote Linien auch diskursiv gezogen werden, die immer wieder auch versuchen oder die bewirken, dass Staaten sich selbst limitieren, wo sie das nicht unbedingt müssten, wo sie also ein bisschen Skrupel davor haben, um das mal ein bisschen salopp zu sagen, zu viel Schmutziges zu tun. Und das ist, glaube ich, eine Errungenschaft, die das Völkerrecht mit sich bringt, also dass man dann eben keine Minen hat und wenn es dann doch zu Einsätzen von Minen kommt, dass es also da doch plötzlich rote Linien gibt und dass da durchaus auch dann diplomatischer Druck auf Kriegsparteien ausgeübt werden kann. Also ich glaube, dass es schon eine gewisse Wirksamkeit gibt, aber bei weitem nicht diese Wirksamkeit, die man sich mal ausmalte, als man über das Völkerrecht dann nachgedacht hat, als man das quasi als so leitend für die Weltpolitik gesehen hat, weil es ja auch niemanden gibt, der übergeordnet ist und dieses Recht dann auch entsprechend einfordern kann. Also man kann nicht nochmal eine eigene Armee losschicken.
Ich würde sagen, das gilt halt für die schwächeren Staaten dieser Welt dann das Völkerrecht.
Genau, aber das ist sehr häufig dann so, aber es ist auch so, dass, glaube ich, die
USA haben ja gerade erst die Lieferung von international geächteter Munition an die Ukraine beispielsweise empfohlen. Also ich würde behaupten, diese Staaten, die ohnehin oben sind in der Rangpyramide, die sehen sich da eh nicht dran gebunden.
Die sehen sich nicht daran gebunden. Ich glaube aber schon, dass es einen Effekt hat, dieser Völkerrechtsverstoß diskursiv und möglicherweise auch in weiteren Unterstützungen. Also das ist mein vager Optimismus, aber der ist wirklich auch sehr klein. Ich wollte es nur einfügen. Die Demokratie, sagt Marcuse, muss natürlich gegen Rechte verteidigt werden. Und das ist ja ein Punkt, den er sehr ausführlich dann macht in seinem Buch Repressive Toleranz, in seinem Essay Repressive Toleranz. Da wollen wir jetzt hier nicht drauf eingehen. Was er aber sagt, wir sollten jetzt nicht in so eine Verklärung der Demokratie kommen. Das ist überhaupt nicht das, was er möchte. Er sagt, die Vertretung ist repräsentativ für den Willen, den die herrschenden Minderheiten geprägt haben. Also für ihn ist es schon sehr klar, dass auch eine repräsentative Demokratie wie die deutsche eben sehr stark dadurch funktioniert, dass dort Minderheitsmeinungen, also mit anderen Worten Kapitalinteressen, sehr stark vertreten sind und diese prägen das, was dann als der Wille des Volkes angesehen wird.
Genau. Und jetzt ist sein Fazit gewissermaßen zwiespältig. Also so eine gemeinsame Klassenbasis fehlt. Ja, also das revolutionäre Subjekt müsste eigentlich weiterhin die Arbeiterklasse sein, versteht sich aber nicht als solche. Und in anderen Bewegungen mangelt es zwar nicht an Radikalität, aber dann an der politischen Macht, große Veränderungen herbeizuführen. Und das ist durchaus zutreffend, kann man rückblickend sagen. Ab Mitte der 70er Jahre verschlechtert sich die Lage für alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, schrittweise. Und das hängt aber zum Beispiel auch damit zu tun, dass die Gewerkschaften, die ja Marcuse eher kritisch sieht, selbst an Einfluss und dann auch an Mitgliedern verlieren. Also es hat durchaus auch Gründe, wo ich denke, die widersprechen jetzt auch ein bisschen Marcuses Theorie. Generell kann man sagen, was so diese akademische Revolution betrifft, die führt oftmals dann zu einer Theorieproduktion, die sich dann aber auch gar nicht mehr in revolutionäre Praxis übersetzen lässt. Also viele dieser Theoretiker, die bis heute von Linken an Unis gerne gelesen werden, von Michel Foucault bis Judith Butler, die sind an der Arbeiterklasse gar nicht oder kaum interessiert.
Was Marcuse noch nicht sehen konnte, war der wirtschaftliche Aufstieg Chinas. Er sah da eher noch gerade die Möglichkeit zur Revolution. Er konnte also noch nicht erkennen, dass diese revolutionären Umwälzungen in den sozialistischen Ländern vor allem ein Vehikel waren, das letztlich zur Marktwirtschaft führt. Marcuse hat allerdings auch gesehen, dass es nicht die Zeit für Optimismus ist. Der Westen würde nicht ein zweites Kuba zulassen. Das schreibt er 1969, hatte damit recht. 1973 wird die sozialistische Regierung von Salvador Allende in Chile aus dem Amt geputscht, mit Hilfe der USA. Wir können also sagen, dass Marcuse jetzt nicht irgendein Fantast war, der verblendet auf alle Bewegungen geschaut hat und gesagt hat, super, morgen ist die Weltrevolution da. Er hat sehr darauf gehofft, dass die Industrieländer revolutionär werden. Er sagte nämlich, die Kette der Ausbeutung muss an ihrem stärksten Glied brechen. Das meint also in den Industrieländern.
Und genau das ist nicht geschehen. Also die Gewerkschaften wurden oftmals politisch geschwächt. Und oftmals war es ja noch dazu so, selbst wenn sie nicht von oben geschwächt wurden, haben sie sich oftmals gar nicht mehr als antikapitalistisch verstanden. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Also viele Gewerkschaften haben ja quasi schon diese konstruktive Rolle als Sozialpartner schon längst eingenommen gehabt. Und Marcuse schließt dann mit einem noch immer aktuellen Appell. Der gesellschaftliche Ausdruck des befreiten Arbeitsbetriebes ist Kooperation, die in Solidarität gründend die Organisierung des Reichs der Notwendigkeit und die Entwicklung des Reichs der Freiheit leitet. Und diese Solidarität ist nicht leicht herzustellen. Wir haben begründet, warum. Ja, weil da zum Beispiel auch die deutschen Arbeiter gegen die Arbeiter in China quasi aufgehetzt werden, weil sie in objektiv ja in internationaler Konkurrenz zueinander stehen. Aber diese Verbindung wäre dringend notwendig, auch wenn sie gar nicht erkannt wird. Zum Schluss wollen wir jetzt noch ganz kurz auf unsere Zusatzinhalte aufmerksam machen. Wir haben kürzlich die neue Literaturfolge veröffentlicht. Wir sprechen darin über Hans Falladas Kleiner Mann, was nun? Also ein, könnte sagen, linken Klassiker. Und wir lesen demnächst einen Roman, der auch für viele Linke sehr relevant ist, von einem sehr wichtigen und kommerziell sehr erfolgreichen linken Autor, nämlich von Marc-Uwe Kling lesen wir wie heißt das, Wolfgang, hilf mir schnell auf die Sprünge.
Wir lesen
Quality Land.
Ja.
Wir lesen Quality Land. Jetzt habe ich ganz kurz.
Ich war jetzt auch
so
gerade bei den Känguru-Chroniken.
Genau,
die lesen wir nicht. Wir lesen Quality Land, ja.
Ich war auch bei diesen Känguru-Chroniken, weil die tatsächlich auch zu meiner Politisierung beigetragen haben, kurz. Von daher bin ich mal gespannt, wie wir diesen Roman dann bewerten. Und das könnt ihr hören, wo, Wolfgang?
Bei Patreon, bei Steady und neuerdings auch sind wir bei Apple zu finden. Das heißt, man kann, wenn man diesen Podcast in der Apple-App hört, dort auch gleich die Zusatzfolgen sehen, sie anklicken und dann kann man sie kaufen. Dort sind sie ein bisschen teurer als bei Steady und Patreon, weil Apple eine extra Gebühr natürlich haben will. Aber für die Leute, die es bequem mögen und nicht nochmal zu einem anderen Portal möchten, die können das ab jetzt auch über Apple buchen. Das war unsere bislang längste Folge, glaube ich, von Wohlstand für alle. Also zumindest die regulären Folgen sind ja etwas kürzer. Bei der Speak Easy Bar gehen wir dann länger, aber das war die längste reguläre Folge. Ich will nur noch darauf hinweisen, dass ich am 7. Dezember gemeinsam mit Sebastian Friedrich im Pavillon in Hannover auftrete. Da diskutieren wir dann über die Anthologie Selbstschuld und diese Schulddiskurse in unserer Gegenwart. Es wird auch um Klimapolitik gehen. Damit hat sich Sebastian Friedrich beschäftigt. Die Tickets findet man über den Link in der Beschreibung. Da kann man dann eine Bestellung aufgeben. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!